dem Tod. Ich glaube, da verrechnen sich viele, weil sie nicht auf den setzen, der alle Rechnungen ausgeglichen hat, der uns mit Entspanntheit und voller Gnade und Zuversicht gerade auch den letzten Weg unseres Lebens gehen lässt. Jesus Christus, der sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mit ihm geht diese Rechnung immer auf, auch die letzte Rechnung, die letzte Abrechnung unseres Lebens, weil er am Kreuz schon alles für uns bezahlt hat und damit Ausgleich da ist in der Weise, dass wir entspannt und ohne Last auch ihm begegnen können. Letzten Sonntag ging es ja um diese Frage, was gehört Gott und was gehört dem Kaiser? Eine total klasse Predigt, auch von meiner lieben Pastorenkollegin von der Kada. Also wenn ihr da nicht da war, die müsst ihr nachhören, die war genauso genial wie die davor. Und Markus fordert uns so richtig heraus. Und ich habe gerade vorher zu Kada gesagt, also die drei Texte, die wir jetzt da die Sonntage hatten, die sind alle nicht gerade einfach. Es sind nicht gerade die Texte, die man so standardmäßig auswählt, wenn man so denkt, na ja, Herr, schenkt mir doch ein gutes Wort für den Sonntag. Ne, dann ändert man ja meistens bei seinen Lieblingsthemen. Und deshalb ist es gut, wenn wir Predigtreihen haben, weil wir da uns immer wieder an das halten, was denn gerade so das Thema ist. So wie Paulus es gesagt hat, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich habe euch nichts vorenthalten. Da schreibt er an die Ältesten zu Ephesus, sagt er dies in Apostelgeschichte 20. Ja, und so geht es heute Morgen um diese Frage vom Leben nach dem Tod. Ist das Leben diesseits von Eden wirklich alles? Ist mit dem Tod alles aus? Und ich denke, wenn das so wäre, wo bleibt dann Gerechtigkeit für das große Unrecht dieser Welt? Wo ist dann irgendwann mal einer, der da Recht spricht, wenn es keine Ewigkeit und keinen gerechten Gott gäbe? Das Leid dieser Welt schreit für mich förmlich nach einem gerechten Gott, der am Ende alles richtet. Aber auch wenn es uns gut geht, wenn wir das Leben genießen können, wenn wir alles haben, was wir uns wünschen, dann hat schon Salomo entdeckt, dass ihn das allein nicht glücklich macht. Jesus sagt, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt einnimmt, also alles haben kann, was er sich denn so vorstellt und am Ende an seiner Seele Schaden nimmt. Wir haben gerade gesungen, dass dieser Gott unsere Seele liebt und sie deshalb erlöst hat. Ja, da ist Hoffnung. Es ist alles so vergänglich. Das Leben kann sich von jetzt auf nachher radikal für uns verändern. Wir wissen es nicht. Wir können das Glück nicht für uns pachten. Es ist wie Wind, den du in eine Dose fangen willst. Und sobald du den Wind in die Dose steckst, was ist dann da? Nur noch Luft. Es ist nichts mehr von dieser Dynamik da. Das Leben ist eine Durchreise. Und das eine steht von der biblischen Hoffnung fest, dass das Beste noch kommt. Wir haben gestern im Auto über eine nette Anekdote uns unterhalten. Ja, über eine Frau, die gesagt hat, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich so aufgebahrt werden mit einem kleinen Löffel in der Hand. Warum? Was ist der kleine Löffel? Das ist der kleine Prophet, der Großes prophezeit, dass noch was kommt. Und sie liebte so sehr den Nachtisch. Der Nachtisch war für sie immer das Beste. Und sie wollte damit allen Menschen, die sie kannten, zum Ausdruck bringen, ihr lieben Leute, jetzt ist zwar nichts mehr von mir da, was lebt, aber ich weiß, das Beste kommt noch. Und diese Hoffnung, diese Zuversicht ist etwas Geniales. Ulrich Neuenhausen, er schreibt, wir sind noch nicht zu Hause. Und wie oft merken wir das, dass wir hier nicht wirklich zu Hause sind? Das spüren nicht nur unsere geflüchteten Menschen, die ihre Heimat verlassen haben, hier wieder neu Heimat finden müssen. Auch wir merken, hier ist nicht wirklich zu Hause. Zu Hause ist, wo Liebe nicht mehr begrenzt ist und nie mehr aufhört. Zu Hause ist dort, wo die Sehnsucht unserer Herzen ihr Ziel findet. Und das ist Ewigkeit. Die Bibel sagt, dass Gott die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Es ist also nicht nur ein frommer Wunschtraum, sondern ich bin wirklich davon überzeugt, dass Gott diese Sehnsucht nach Ewigkeit in das Herz des Menschen gepflanzt und gesetzt hat. Und deshalb, wenn Menschen sich beständig immer wieder, wenn sie ehrlich sind, mit dieser Frage auseinandersetzen, ist das hier alles? Dann ist es eigentlich ein Reden Gottes hinein in unsere Lebenssituation, um wahrzunehmen, ich habe mehr für dich als all das, was du hier erlebst. Salomo, er schreibt in Prediger 3, Vers 11, für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Gott hat Sehnsucht nach Ewigkeit in dein Herz gelegt. Es ist Gottes Werk. König Salomo, wie schon erwähnt, der diese Worte geschrieben hat, er konnte sich alles leisten. Es gab zu seiner Zeit keinen Menschen, der in so einem Reichtum lebte wie Salomo. Alle kamen und staunten, wollten lernen von seiner Weisheit, von wie er alles geschaffen und gemacht hat. Ihr könnt es nachlesen im Alten Testament, im Buch der Könige und auch in der Chronik. Da können wir nachlesen von diesem König, von diesem großen König Salomo. Er war der reichste Mensch seiner Zeit. Er hatte alles, alles, was man sich vorstellen konnte, um das Leben zu genießen. Und was beschreibt er dann? In Prediger 2. Und alles, was mein Auge wünschte, das gab ich ihnen und verwehrte meinem Herzen keine Freude, sodass es fröhlich war von aller meiner Mühe. Und es war mein Teil von aller meiner Mühe. Als ich aber ansah, alle meine Werke, die meine Hand getan hatte und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war es eitel und Haschen nach Wind und kein Gewinn unter der Sonne. Wir denken ja doch so oft, ja, wenn ich noch das hätte, wenn ich mal da bin, wenn ich dann endlich mal nicht mehr arbeiten muss oder wir haben so viele Wünsche und Träume im Leben und denken, wenn das doch alles anders wäre, dann wäre ich wirklich endlich glücklich. Salomo sagt, ich hatte alles. Und trotzdem ist alles nur ein Haschen nach Wind, nichts, was du greifen kannst, sagt er. Und so kommt er zu einer ganz weisen Erkenntnis und sagt dann, denn wer kann fröhlich essen und genießen ohne ihn? Er sagt nicht, du sollst, das ist ja im Grunde am Ende sein Fazit, er sagt, genießt das Leben, seid entspannt und fröhlich. Aber er sagt, wer kann wirklich fröhlich essen und genießen ohne ihn? Ohne diesen Gott der Ewigkeit in seinem Herzen zu wissen. Um nicht mit dieser Sorge zu leben, du liebe Zeit, wenn morgen mein Leben zu Ende ist, dann ist ja alles schon vorbei. Nein, um dann zu wissen, ich lebe mit ihm ewig. Und da merken wir, es ist etwas ganz Geniales, diesen Gott zu kennen. Ohne Gott und ohne Jesus, da fehlt absolut diese Lebensperspektive über den Tod hinaus. Und du lebst entspannter, wenn nicht alles hier und jetzt sein muss. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Vom Leben nach dem Tod. Und jetzt kommen wir zum Text. Schon zur Zeit von Jesus gab es Menschen, die behauptet haben, mit dem Tod ist alles aus. Und mit dieser religiösen Gruppe, das war eine religiöse Gruppe im Judentum, mit dieser beschäftigt sich Jesus in diesem Text, zu dem wir heute gleich kommen. Es ist diese Fragestellung, ja, also wir glauben nicht an die Auferstehung. Wir sind der Meinung, wenn wir sterben, dann ist alles vorbei. Lesen wir mal den Text aus Markus Kapitel 12 und dort ab Vers 18. Die Frage nach der Auferstehung der Toten. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupteten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben, wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren das 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe, aber auch er starb ohne Nachkommen zu hinterlassen, ebenso der dritte, und so ging es weiter. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen, zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung, fragten sie. Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört sie denn? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete, seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch von Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Eine total interessante Begebenheit. Gottes ewige neue Welt des Himmels. Und diese Welt sind 2 völlig verschiedene Dinge. Das ist ja, was sich wie ein roter Faden durchzieht durch diese 3 Begebenheiten, die wir die letzten Sonntage angeschaut haben. Dass Gottes Perspektive die unsere völlig über den Haufen wirft. Und wenn wir mit unserer Denkweise rangehen, dann geht die Rechnung nicht auf. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesem Gott geben, was ihm gehört, unser ganzes Leben. Der Schlüsselvers ist, irrt ihr nicht darum, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Darin ist eigentlich der Schlüssel zu diesem Text. Und damit fordert er sie heraus, ihr kennt nicht die Bibel, das Wort Gottes, und ihr kennt vor allem nicht die Kraft Gottes. Ein paar Worte zum Hintergrund, die Sadduzäer und die Frage nach der Auferstehung. Die Sadduzäer waren neben den Pharisäern, die beide waren die größten religiösen Gruppen. Es gab auch noch andere, aber das waren so die Hauptgruppen. Und im Wesentlichen setzten sich die Pharisäer mit Jesus auseinander. Das waren die Frommen. Also die waren ja immer schon unterwegs, das alles richtig zu machen. Die Sadduzäer, die waren liberaler. Das war auch eine hochgestellte, angesehene Schicht, der Landadel. Die hatten Geld. Brauchten gar nicht so die Frage nach der Auferstehung. Ne? Das haben wir ja alles schon hier und jetzt und Einfluss. Sie stellten den Hohepriester. Ja, es waren reiche Menschen. Und sie waren Menschen, die glaubten zwar, ja, es gibt Gottes Wort, aber das ist nur ein Teil. Das ist die Tora, die 5 Bücher Mose. Alles andere im Alten Testament war für sie nicht wirklich Wort Gottes. Sie glaubten auch nicht an die Überlieferungen, was sich später im Talmud niederschlug. Die Pharisäer waren ja da ganz eifrig mit den Überlieferungen, das wissen wir, das haben sie übertrieben. Die Sadduzäer, sie haben so selektiv die Bibel gelesen. Das kennen wir ja heute auch, ne? Viele, die so selektiv mit der Bibel umgehen. Und das Interessante ist, dass Jesus sie genau da am Schopf packt, bei ihrem selektiven Bibellesen und sagt, auch das habt ihr nicht richtig gelesen, was ihr denn meint, was Gottes Wort wäre. Und da merken wir so, die Sadduzäer, die Frage nach der Auferstehung, sie glauben also nicht an die Auferstehung, sie glauben nicht an Engel und nicht an die Geisterwelt, das können wir nachlesen, auch bei Paulus in der Auseinandersetzung, dann in Apostelgeschichte 20 oder 23, Vers 8. Also mit dieser Gruppe setzt sich Jesus auseinander. Und sie waren einflussreich. Und sie hatten natürlich Angst, dass ihr Einfluss schwand, weil Jesus so ganz anders lehrte wie sie. Und jetzt haben sie gedacht, jetzt können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Weil bei dem Thema Auferstehung, da haben sie nämlich immer gestritten mit den Pharisäern. Und haben sie gedacht, so, jetzt klären wir es mal mit den beiden. Das war so ihre Ansicht, so der Hintergrund. Und um was ging es denn in dieser Frage, die sie stellten? In der Frage bezogen sie sich natürlich auf das Pentateuch, also die fünf Bücher Mose. Und dort hatte Mose ja die sogenannte Schwagerehe als Gebot niedergeschrieben, im 5. Mose Kapitel 25. Wenn ein verheirateter Mann starb, ohne Söhne zu hinterlassen, hatte der noch zu Hause lebende Bruder die Pflicht, die Frau des verstorbenen Bruders zu heiraten. Und der erste Sohn, der dann geboren wird, der war sozusagen der Nachkomme des verstorbenen Bruders. Somit war der Fortbestand des Hauses, die Nachkommenslinie des Bruders gesichert. Wer ohne Nachkommen stirbt, dessen Name, was war da das Bild, der ist ausgelöscht. Der ist also gar nicht mehr von Bedeutung. Das war so ihr Hintergrund. Und das war so ihre Gedankenlinie, mit der sie so unterwegs waren. Nachkommen zum Fortbestand der eigenen Familie war also wichtig für Zukunft und Weiterleben. Und Jesus öffnet ihnen eine ganz andere Perspektive für Zukunft und Weiterleben. Manchmal denken wir heute ja auch noch so. Also ich weiß, mein Vater war der einzige überlebende Sohn in der Familie, weil die anderen Brüder im Krieg gefallen waren. Und er hat oft zu mir gesagt oder zu anderen, ich wäre der Stammhalter. So, ne? Also war auch so dieses Denken da. Und ich weiß noch, wie er sich gefreut hat. Zuerst ist ja unsere Katrin geboren. Katrin ist für uns so Herz und wichtig. Und, ne? Aber als dann die Söhne kamen, da, ne, das war für ihn wieder so eine Bedeutung. Da merkt man, es gab auch da so in der Vergangenheit oft so dieses Denken. Die Geschichte, die Sadduzäer vorbringen, also die ist fiktiv erfunden. Sie wollten im Grunde das Argument der Auferstehung absurdum führen mit dem, was sie erzählt haben. Und was sagt ihnen Jesus? Er sagt, ihr lieben Leute, ihr irrt gewaltig. Euer Ansatz und eure Denkweise, die ist völlig irdisch. Ihr habt eigentlich die Dimension des Ewigen, des Göttlichen völlig außen vor gelassen. Ihr kennt weder die Schrift noch die Kraft Gottes. Menschlicher Blick und Sichtweise verhindert oftmals für uns Menschen, dass wir etwas von der Dimension der Ewigkeit verstehen, weil wir Dinge so sehr mit den irdischen Augen betrachten, weil wir so irdisch denken. Da macht vieles manchmal dann auch keinen Sinn. Und so war es ja hier auch. Sie haben gedacht, das macht doch gar keinen Sinn, was ihr da erzählt. Und sie projizierten ihr Verstehen auf diese ewige Welt. Und da macht Jesus einen absoluten Cut. Er sagt, das Leben hier und das Leben der Ewigkeit, das lässt sich so nicht vergleichen. Es ist was ganz anderes. Ich habe so überlegt, was wäre für mich was ganz anderes. Ich kann mir vorstellen, wie das ist, mit dem Gleitschirm unterwegs zu sein. Das kann ich mir vorstellen. Warum? Weil ich solche schon mal gesehen habe. Aber ich denke, wenn du dann mal wirklich mit so einem Schirm unterwegs bist, dieses Gefühl, das muss gewaltig sein. Jetzt können wir uns das vorstellen, weil wir das sehen. Aber du kannst dir den Himmel ja gar nicht vorstellen. Du kannst ihn gar nicht sehen. Du hast noch nie etwas in der Richtung wahrgenommen. Aber selbst da ist Vorstellung und Erfahrung etwas ganz anderes. Wir können uns manchmal vorstellen, in Länder zu reisen. Und da hast du so deine Vorstellung. Wenn du aber dort bist, ist es ganz anders. Ich weiß, als ich im Nordwesten Chinas unterwegs war, also die tibetische Region, ne, mit Leuten, und du kannst dir das zwar vorstellen, wie das ist, wenn du da diese gewaltigen Bergmassive siehst, die da weit über 7000 Meter hochgehen, aber da mal zu sein. Wir sind über Passstraßen gefahren, da ging es 4238 Meter mit dem Auto gefahren. Ne? Da ist man, und das kann man sich vorstellen, mal dort gewesen sein, ist was ganz anderes. Aber den Himmel, der lässt sich einfach nicht vorstellen. Und da merken wir, genau da macht Jesus eigentlich einen Stopp. So bei dem, wenn wir uns den Himmel vorstellen, da merken wir, da kommen wir an unsere Grenzen. Ihr Ansatz war völlig diesseits, rein menschlich gedacht. Und ich denke, so ist es oft auch bei uns. Wer Gottes Dimension des Lebens und der Ewigkeit begreifen will, der braucht dazu zum einen die Bibel, sagt Jesus, und er braucht vor allem den Glauben, dass Gott mit seiner Kraft Dinge schaffen und möglich machen kann, die unsere Vorstellungen bei weitem übersteigen, die wir uns einfach nicht vorstellen können. Was lernen wir für uns aus diesem Text? Wir wollen ja von Jesus lernen. Das erste ist für mich, Ehe ist Gottes Geschenk für diese Zeit. Das ist, was er sagt. Ehe ist Gottes Geschenk, ist eine lebenslange Beziehung zweier Menschen. Darauf ist es angelegt, bis ein Partner stirbt. Sie ist auf Treue angelegt. Die zwei verbinden sich untrennbar. Sie werden ein Fleisch, sagt Jesus. So ist es ganz klar. Und diesen Gedanken der Treue in der Ehe, den hat Jesus betont. Was Gott zusammengefügt hat, sagt er, das soll der Mensch nicht trennen. Auch Paulus führt es ja später aus in Römer 7. Er sagt, eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Also auch da ist ja schon ganz klar im Alten Testament, es gab ja nicht nur die Schwagerehe, es gab ja ganz normal auch den Umstand, dass Menschen starben und dann wieder heiraten. Das war etwas ganz Normales. Ja, es ist schön, verheiratet zu sein. Was aber noch kommt, sagt Jesus, ist bei all deinen Vorstellungen noch viel genialer, viel größer als alles, was du dir je vorstellen kannst. Für manche ist ja das, was Jesus sagt, fast wie eine Erlösung, weil die denken, oh, zum Glück bin ich mit dem oder der in der Ewigkeit nicht mehr verheiratet. Na? Das gibt es ja auch. Leider, doch, es gibt es. Also nicht in unserer Mitte, aber ich glaube schon, dass es das gibt. Ihr schaut mich so an. Aber für andere ist der Gedankengang, oh, das ist ja jammerschade. Ich will eigentlich auf ewig zusammen sein. Das wirst du schon sein, aber nicht mehr in der Weise, wie du es hier auf dieser Erde erlebst. Es ist eine andere Dimension. Es ist ein anderes Begegnen. Jesus sagt sehr klar, als er vom armen Lazarus, dem reichen Mann stirbt, er redet, dass die beiden selbst über eine große Distanz voneinander wissen und sich wahrnehmen, wer da wo ist. Aber es ist ein anderes sich begegnen. Und Ehe in der Weise, wie wir sie hier kennen, wird es in der Ewigkeit nicht mehr geben. Weil dort eine viel größere, eine viel herrlichere, eine viel schönere Dimension da ist. Und Jesus sagt, denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Heißt es, wir sind in Zukunft alle Engel? Er sagt, wie die Engel im Himmel. Zum einen war das so eine zweite Speerspitze, weil die Sadduzäer glaubten ja auch nicht an die Engel. Da haben sie auch im Alten Testament nicht so richtig nachgelesen, weil die gab es auch schon bei den 5 Büchern Mose, die Engel. Ja, aber die haben sie auch nicht geglaubt. Es ist im Grunde, er will etwas beschreiben, es ist unvorstellbar anders. Und Lukas, er beschreibt es in seinem Evangelium noch ein bisschen ausführlicher. Er sagt, welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen. Kleiner Einwurf, wie werden wir würdig, diese Welt zu erlangen? Durch Jesus. Er macht uns würdig. Er hat den Preis bezahlt. Er hat alles getan, dass wir würdig sind, nicht aus uns selbst, sondern er hat uns würdig gemacht, jene Welt zu erlangen. Und die Auferstehung von den Toten, sagt er, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn, weil ein Grund der Heirat war doch, um Nachkommen zu zeugen. Und da sagt er, denn sie können hinfort nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Wenn wir Jesus kennen als unseren Herrn und Erlöser, dann sind wir Kinder der Auferstehung, Kinder des Lebens. Ehe ist Gottes geniales Geschenk, aber sie ist für diese Zeit. Das ist das Erste, was Jesus sagt. Das Zweite, was er sagt, Himmel und Erde sind zwei völlig verschiedene Welten. Der Himmel ist nicht nur eine Kopie dieser Erde, wo es vielleicht wieder ein bisschen besser ist, wie es jetzt hier ist. Wir stellen uns den Himmel immer als eine bessere Erde vor. Wir können uns schlicht und ergreifend den Himmel in unseren kühnsten Träumen gar nicht vorstellen. Und ich glaube auch, dass die Offenbarung dazu nicht ausreicht, mit all dem, was sie da beschreibt, am Ende der Bibel in den letzten Kapiteln. Und Paulus hat es im 1. Korinther Kapitel 2 so beschrieben. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Du kannst es dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen, wie schön und herrlich diese neue Welt ist. Das ist, was Jesus uns sagen möchte. Den Leib, den wir einmal im Himmel nach der Auferstehung haben werden, der ist herrlich und anders. Da gibt es keinen Tod mehr. Gottes zukünftiges Reich und das Leben nach der Auferstehung übersteigen die Dimension unserer Vorstellungen. Das zukünftige Leben ist nicht nur eine Wiederholung des jetzigen, es ist ganz anders. Und das Dritte, was wir lernen, menschliche Begrenzung verschließt uns den Blick für Gottes Wort und für die Kraft Gottes. Und da merken wir, wird Jesus sehr herausfordernd und fragt auch uns, wo ist unsere Sichtweise der Schrift? Wo ist unsere Begrenzung der Majestät und der Macht Gottes etwas, was eigentlich Gott einschränkt? Unsere eigenen Vorstellungen, unsere vorgefertigten Meinungen, sie verschließen uns oft den Blick für Gottes ganz andere Sichtweise. Für das, was er so ganz anders sieht als wir. So ging es den Sadduzäern. Sie hatten sich ihr eigenes Bild zurechtgelegt. Da war kein Platz für neue Gedanken und andere Sichtweisen. Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 13, unser Erkennen ist Stückwerk. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Christen manchmal so gerne so gewisse Bilder so festzimmern, dass sie sich ihr Haus so fest bauen, dass da Gott gar nichts mehr an ihrer Erkenntnis verändern kann. Ich glaube, dass dieser Text uns auch herausfordert, dass wir diesem Gott Raum lassen, der sagt, alles, was ihr begreift, ist nur ein ganz kleines Stück von diesem großen, gewaltigen Bild. Und deshalb ist schon die Frage, wo irren auch wir gewaltig? Zum einen irren Menschen gewaltig, wenn sie nicht an ein Leben nach dem Tod glauben. Sie irren gewaltig. Und wenn du heute Morgen da bist, dann will ich dich herausfordern, dass du Gottes Wort ernst nimmst und dass du mit der Kraft Gottes rechnest, der die Toten lebendig macht. Ich will nicht, dass irgendeiner an dieser Stelle einem Irrglauben anheimfällt, als gäbe es kein Leben nach dem Tod. Aber auch wenn wir Gott kennen, können wir manchmal gewaltig irren, wenn wir uns unser eigenes Bild zusammenzimmern. Und Jesus musste ihnen sagen, habt ihr nicht gelesen? Und sie bauten ihre Sichtweise aus gewissen Erkenntnissen, aber nicht aus der ganzen Schrift. Sie hatten ihre Lieblingsbücher und Lieblingstexte und kannten selbst die nicht richtig, musste er ihnen sagen. Denn das Alte Testament sagt vielleicht nicht so viel, aber es sagt sehr wohl etwas zum Thema der Auferstehung. Und Jesus argumentiert genau mit einer Stelle, die sie kannten. Dort am Dornbusch, dort begegnet Gott einem Mose und als Mose Gott fragt, ja, wie soll ich dich denn vorstellen? Da sagt er, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die leben und mit mir habt ihr auch Leben. Das war Verheißung an das Volk Israel zu leben. Und Jesus sagt, es ist eine viel größere Verheißung des Lebens, dass die, die an Gott glauben, Leben haben. Kennen wir den Gott der Lebenden? Unser Gott, sagt Jesus, ist nicht ein Gott der Toten. Er ist ein Gott der Lebenden. Sein Wort und seine Kraft. Wir sind Kinder der Auferstehung durch den Glauben an ihn. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben, sagt Jesus. Und wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, der ist Gottes Kind. Und deshalb kann Jesus in Johannes 14 dann ganz offen auch sagen, euer Herz erschrecke nicht. Ja, wie oft sind Menschen so in Sorge und Not über das Leben und was kommt und was passiert. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Warum? Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wo ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Wenn wir mal darüber nachdenken, dann kann es ja noch gar nicht sichtbar und offenbar geworden sein, was denn da alles sein wird, wenn Jesus dabei ist, die Städte vorzubereiten. Und Jesus, er spricht ein paar Kapitel davor, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und das ist die Frage heute Morgen. Glaubst du das? Ich bin an vielen Stellen meinem Leben an offenen Gräbern gestanden. Tief erschütternde, schmerzliche Situationen miterlebt, den Verlust von Menschen, was immer meine größte Hoffnung und mein größter Trost war an dieser Stelle, ist das Wissen, dass das Grab Jesu leer ist und dass mit ihm auch mitten in der größten Not dieses Verlustes Leben sichtbar wird. Und da merken wir, wie entscheidend es ist, glaubst du das? Jesus lädt uns ein zu diesem Glauben an ihn. Ihm zu vertrauen, dass er dieser Gott der Lebendigen ist. Dass da, wo wir ihm unser Vertrauen schenken, dass wir mit ihm Leben haben, hier und jetzt und in Ewigkeit. Und ich möchte uns einladen, dass wir unsere Augen schließen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass Gott hier ist. Und er fragt uns heute Morgen, hast du Vertrauen in mein Wort und in meine Kraft? Das ist die Frage, die Gott uns stellt. Hast du Vertrauen in mein Wort und in meine Kraft? Und ich möchte fragen, ist jemand da heute Morgen, der so diese erste Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hat? Und ich kann dir heute Morgen sagen, wenn du Ja sagst zu Jesus, dann sagst du Ja zu dem Leben, das er schenkt. Und er sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wenn du Ja sagst, dann sagt Jesus zu dir, ich lebe und du sollst auch leben, nicht nur hier und jetzt, sondern auch in Ewigkeit. Er macht uns würdig, er hat den Preis bezahlt. Und wenn jemand hier ist, der so diese erste Entscheidung für Jesus treffen will, so sagen, Jesus, dir will ich vertrauen. Ich glaube an dich, ich will dir vertrauen, vergib mir meine Schuld, nimm du mich an, ich möchte mit dir gehen und darauf einfach wissen, in dieser Hoffnung, du schenkst Leben. Ist jemand da heute Morgen, der diesen ersten Schritt noch nicht getan hat und der Ja sagen möchte zu Jesus, weil er Leben schenkt? Dann darfst du deine Hand heben und Gott sieht es und ich sehe es. Und es ist ein Zeugnis, das feststeht vor Gott. Ja, danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Lasst uns miteinander ein Gebet sprechen. Ein Gebet, das einfach zum Ausdruck bringt, was es einfach heißt, so einen ersten Schritt zu Jesus zu tun. Und ich lade uns ein, dass wir aufstehen miteinander und dass wir dieses Gebet gemeinsam beten. Ich bete es uns vor und ihr betet nach. Und es ist schön, wenn wir alle einstimmen, dann macht es denen leichter, die so das erste Mal diese